Und da kommen wir jetzt also zur Erklärung dieser Formel hier. Wenn Sie sich das Folgende vorstellen, f, diese Isomorphiefunktion, die macht jetzt, also dies ist durch das Folgende bestimmt. Sie nehmen ein Element U und ein Element V von sozusagen aus dieser Menge und diese Operation hier ergibt ein Element dieser Menge und sie bilden das damit entstandene, also das damit gefundene Element dieser Menge, bilden sie ab mit Hilfe dieser Isomorphiefunktion auf den anderen Bereich. Das heißt, sie kriegen, indem sie diese Operation durchführen, kriegen sie das Element und dann bilden sie das Ding ab auf ein Element der Menge Y. Dann ist das Ergebnis dieser Abbildung dasselbe Ergebnis, das ist sozusagen die Definition, dasselbe Ergebnis, wie wenn sie was anders machen, nämlich sie nehmen die Isomorphiefunktion und bilden zunächst einmal das erste Element ab in die Menge, dann bilden sie das zweite Element ab in diese Menge und dann verwenden sie die Funktion Sternchen, um für die hier errechneten beiden Elemente das Ergebnis von UV Sternchen sozusagen zu errechnen. Dann kommen sie auch zu einem Element hier und dieses Element, zu dem sie kommen, wenn sie das machen, muss dasselbe Element sein, wie das Element, das sie machen, wenn sie die Funktion auf das Operationsresultat der beiden ursprünglichen Sachen anwenden. Das wollte ich Ihnen nur mal zeigen, um ein sozusagen mathematisch korrekten Hintergrund des Isomorphiebegriffs Ihnen darzustellen. Sie können hier habe ich das Wiki gelinkt. Sie haben einen ganz sinnvollen Artikel über Isomorphiebegriff hier drinnen. Für diejenigen, die das Ganze ein bisschen weiter verfolgen wollen. Mein Zweck ist aber nicht so sehr da jetzt in die Mathematik zu gehen, sondern das leiste ich mir auch, weil es ja ein Feature ist der Vorlesung seit Beginn, die damit entstandene philosophische Situation auch ein bisschen zu konfrontieren, nochmal mit der Hirnforschung und zu sagen, etwas darüber zu sagen, was man aus dem Traktat auch an Material und Munition gewinnen kann für die Diskussion der Hirnforschung. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, das Gespräch, das wir in den Weihnachtsferien geführt haben und das massiv auch also mehrheitlich über diese Fragen der Hirnforschung gegangen ist, habe ich unter dem Tonarchiv zur Verfügung gestellt. Das können Sie dort abrufen. Motivation, sozusagen die Idee, die Hauptidee, die ich Ihnen da jetzt nahebringen möchte, ist eine, die man nicht sehr oft hört in Darstellungen des Isomorphiebegriffs im Traktat. Man glaubt, dass dadurch, dass man so eine schöne Abbildung, eine strukturerhaltende Abbildung hat, dass man damit eigentlich die Wahrheit als Abbildung schon gefasst hat. Was mehr will ich denn eigentlich als eine solche strukturerhaltende Abbildung im Bereich zwischen Welt und Erkenntnis und wenn man es eben zuspitzt und spezifiziert zwischen den Zuständen der Welt und dem, was in meinem Hirn vor sich geht. Ne? Also die Suggestion, der Sie sicherlich auch unterlegen sind, dem man immer wieder mal unterliegt, ist die zu sagen, naja, wenn es eine strukturerhaltende Abbildung gibt zwischen dem, was in der Welt passiert und dem, was in meinem Kopf mit den Neuronen passiert, dann habe ich das Wahrheitsproblem gelöst, weil ich an dieser Stelle die Garantie habe, dass das eine mit dem anderen auf die entsprechende Art und Weise zusammenpasst. Nicht? Das ist der Anspruch, der daran verbunden werden kann. Und die, der eine Punkt, den ich jetzt sagen möchte, also um es sozusagen glatt und polemisch dagegen zu sagen, wenn das die Lösung des Wahrheitsproblems ist, dann erkennt das Pflaster den Reifen, wenn es einen Reifenabdruck gibt. Ne? Die Repräsentation des Reifens auf dem Pflaster oder der Finger an der Wange nach der Ohrfeige ist dann ein Beispiel für Wahrheit. Sehr, sehr polemisch gesagt jetzt. Ich sage gleich ein bisschen mehr noch dazu. Du wolltest was sagen?
Ähnliches hat ja auch zum Beispiel Postman schon vor 20 Jahren oder 15 Jahren postuliert im Sinne von der Wahrheit der Informationen, ne, die übergebracht werden, indem man sozusagen immer diese Abbildungen dann als Wahrheiten nimmt.
Hat der diese ich kenne das nicht.
Wir informieren uns zu Tode. Also ja. Das ist so ähnlich, dass sozusagen diese Ausschnitthaftigkeit als Wahrheit gesetzt wird und sozusagen erbringt das im Zusammenhang mit Verkaufbarkeit oder ganz, das ist eine andere Geschichte, aber der Gedanken stecken in ähnlicher Weise hier dahinter. Ne? Mhm. Dass sozusagen diese Abbildhaftigkeit sozusagen schon für Wahrheit gesetzt wird. Ne? Das kommt hier wieder sozusagen Abbildcharakter, Fotocharakter, das ist ja auch die Aussage, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, würde ja auch in diese Geschichte fallen.
Ein Foto fällt genau hinein, es gibt, ich habe ein paar Sachen geschrieben, genau unter dem Aspekt Foto diesbezüglich. Man glaubt, dass wenn man eine Kamera dabei hat und das aufnehmen kann und das, was man aufgenommen hat, hat eine Strukturgleichheit mit dem, was aufgenommen ist, gibt das Foto die Wahrheit der Situation. Nicht? Das ist tatsächlich ähnlich. Wohingegen es so ist, dass man sagen kann, es gibt eine Strukturgleichheit. Also ein konventionelles Foto, es gibt ja auch andere Fotos, aber konventionelle Fotos geben eine Strukturgleichheit zwischen sozusagen sinnlich manifesten Welt und dem Bereich des Abbildungsmediums. Und jetzt ist es, das scheint zunächst einmal eine Haarspalterei zu sein, ist aber von höchster Wichtigkeit. Und das will ich Ihnen jetzt ein bisschen deutlicher machen. Und eine Möglichkeit, das deutlich zu machen, ist mir vergangene Woche gekommen, eben durch einen ganz interessanten und sinnvollen Artikel von Wolfgang Detel in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie im Dezember 2004. Das ist eine zweite Nummer über die Hirnforschungsgeschichte. Da sagt er das Folgende. Sind wir mal liberal und sagen, dass es zwei Begriffe von Repräsentation gibt. Ein Begriff von Repräsentation, Repräsentation A, wäre sowas wie Fingerabdruck, Reifenabdruck, Foto nehmen, nämlich diese Art von Isomorphie. Das könnte man für die Hirnforschung so verwenden, dass man eben sagt, das ist die Idee, das haben sie noch nicht realisiert, nicht? Aber spielt immer mit rein. Es gibt Aktivitätsmuster im Hirn und diese Aktivitätsmuster treten immer dann auf, wenn ein grüner Gegenstand vorhanden ist. Dann wäre dieses Aktivitätsmuster eine Repräsentation von Grün. Und hier gibt es aber dann die Ergänzung, den Einwand, den wichtigen Punkt, den der Detail so formuliert, dass er sagt, wenn wir nicht einfach von Repräsentationen reden im Sinn von Reifenabdrücken, weil also was natürlich passiert, wenn wir diese Grünwahrnehmung auf diese Repräsentation A abbilden, ist, dass wir unsere Grünwahrnehmung auf dasselbe Niveau stellen wie den Sonnenbrand, habe ich es formuliert. Ne? Der Sonnenbrand ist eine Strukturabbildung der Sonneneinstrahlungsintensität an einer bestimmten Stelle. Das kann man sozusagen methodisch korrekt machen, und so ähnlich kann man ein Aktivitätsmuster nicht nur auf der Haut, sondern im Kopf machen. Das ist die eine Geschichte. Und wenn man jetzt, das ist Detels Punkt, die Frage stellt, einen anderen Punkt diskutiert, nämlich den Punkt, an welcher Stelle handelt es sich um Bewusstsein, um Repräsentation, um Geist im neutralen Sinn, also um etwas, was den Charakter von subjektiver Wahrnehmung hat, von Denken, in dem Sinn, dass wir nicht einfach von Dingen sprechen, sondern von interpretierbaren Dingen, von Zeichensystemen, die einen Gehalt repräsentieren, der in Diskussionen auftreten und verhandelt werden kann. Nicht? Also Geist nicht im erhabenen Sinn, sondern Geist in diesem sozusagen ja beschreibungsmäßigen Sinn, dann kommt jetzt der Punkt von Detel, den er so formuliert: geistige Repräsentation, das ist also Repräsentation B, kann erfolgreich sein oder auch eine Missrepräsentation sein. Selbst Halluzinationen haben einen Gehalt. Davon konnte zum Beispiel Orest ein Lied singen, als er von den Furien gehetzt vor den Erinnyen floh. Ja, da ist ein Y zu viel. Das ist jetzt der Punkt, an dem man, wenn man von Erkenntnis spricht, geneigt ist, gezwungen ist, würde ich sagen, mit hineinzubringen eine Komplikation, die über das hinausgeht, was diese Strukturabbildung besagt. Nämlich, es geht nicht nur um Strukturabbildung, sondern es geht auch darum, dass diese Strukturabbildung falsch sein kann. Dass diese Strukturabbildung, also der Begriff der Wahrheit, könnte man anders sagen, braucht einen Begriff der Falschheit. Und der Begriff von Falschheit ist in der Isomorphie-Diskussion, in der Isomorphie-Definition nicht drinnen. Es gibt keine falsche Isomorphie. Isomorphie ist insofern irritierend und stimmt nicht für den Wahrheitsdiskurs, weil es möglich sein muss, wenn wir von Wahrheit sprechen, von Strukturen auszugehen, die als Strukturen vorhanden sind und etwas anderes nicht abbilden. Jetzt ist sonst würde es nur lauter wahre Abbildungen geben. Nicht? Also hier ein bisschen melodramatische Aspekt mit dem Orest ist gezielt eingesetzt, weil er sagt, warum interessiert uns den Geist, warum interessiert uns den Denken? Ja? Na, es interessiert uns nicht deswegen, weil wir mit Hilfe unseres Bewusstseins immer wieder ganz normale Sachen begleiten, sondern weil unser Bewusstsein von der sonderbaren Art ist, dass wir Gedankenvorstellungen haben können, von denen wir der Auffassung sind, sie bedrohen uns, sie sind Wirklichkeiten und sie sind aber keine Wirklichkeiten. Ja? Also wenn wir das nicht diskutieren können, dann können wir das Reden über den Menschen sowieso einstellen. Ja? Das heißt, was wir verstehen müssen, wenn wir von Wahrheit sprechen, ist die Möglichkeit, in eine Situation zu kommen, dass ich einen gedanklichen Gehalt habe, und dieser gedankliche Gehalt bildet etwas ab, aber das gibt es nicht, was er abbildet. Ja? Und das ist die Möglichkeit der Missrepräsentation, die notwendig mit drinnen ist. Jetzt ist der nächste Schritt, der dabei diskutiert werden muss, der, dass es natürlich einen Sinn von Nicht-Abbilden gibt, der da keine Hilfe ist. Nämlich, man kann sagen, die Vorstellung der Erinnyen oder die Vorstellung von Grün, die ich habe, die bildet nicht ab eine Situation im Straßenverkehr, die bildet nicht ab ein Wohnzimmer. Die Vorstellung von Grün bildet viel nicht ab, ja? Und die Vorstellung von Orest bildet viel nicht ab, weil es sehr, sehr viele andere Strukturen gibt, die nicht abgebildet werden. Das ist genau nicht gemeint. Ja? Also man kann der Problemstellung der Missrepräsentation kann man nicht dadurch entgehen, dass man sagt, naja, wenn kein Grün da ist, dann habe ich nicht dieses Aktivitätsmuster und dann habe ich halt ein anderes Aktivitätsmuster. Dem kann man nicht entkommen, weil die Redeweise von wahrer Darstellung, wenn wir uns daran halten, dass es ein Spiel von Wahrheit und Falschheit ist, um das es da geht, diese Redeweise zwingt uns dazu, anzunehmen, dass es sozusagen einen Zustand gibt, den man genau verpasst, wenn man einen falschen Satz sagt. Also genau nicht, es ist genau nicht grün. Es ist grün ist schon wieder schwierig, weil es ein Farbausdruck ist, aber die Sache mit dem, das habe ich nicht hier, glaube ich, das ist die Sache, die ich genauer diskutiere mit der Negation und Wahrheit. Hier, da werde ich aber jetzt so schnell nicht hinfinden, glaube ich, also mit den Fechtern, das ganze Thema, wenn Sie sich schon angeschaut haben, mit dem, was eine bildliche Darstellung gerade auslässt. Das, was, man könnte es vielleicht so sagen, die konstitutive Abhängigkeit von Repräsentation und Fehlrepräsentation, die zu unterscheiden ist von der Repräsentation von was anderem. Das ist hier der zentrale begriffliche Zusammenhang. Ich habe etwas und das ist gerade falsch, weil nämlich das Gegenteil gilt. Es gilt gerade nicht das, sondern das Gegenteil. Das funktioniert anders als die Aussage, ich habe da etwas und es ist was ganz was anderes. Ich habe das gefasst an dem Bild des des World Trade Centers in New York, nicht? Man schaut auf ein Bild und man sieht in diesem Bild das World Trade Center und man sieht in diesem Bild genau das Fehlen des World Trade Centers. Und dieser Zusammenhang, ich habe eine Darstellung des World Trade Centers und jemand sagt, aber das ist nicht die richtige Darstellung, weil heute gibt es das World Trade Center nicht mehr. Das heißt, das ist ein falsches Foto. Wenn jemand sagt, das ist ein falsches Foto, dann ist das eine andere Geschichte, als jemand zeigt ja mehr oder weniger dasselbe Bild und da fliegt eine Krähe oder eine Taube oder sowas, fliegt ein Schwarm von Tauben und die sagt dir, die Person sagt dir, schau mal, da siehst du einen Schwarm von Tauben. Da siehst du nicht das World Trade Center, sondern du siehst einen Schwarm von Tauben. Ja? Das ist die andere Betrachtungsweise. Das sind die zwei verschiedenen Formen der Negation. Eine Missrepräsentation, der Punkt, an dem man sagen kann, dieses Foto ist falsch, denn auf dem Foto ist etwas zu sehen, was in Wirklichkeit nicht zu sehen ist oder nicht zu sehen, was in Wirklichkeit zu sehen ist. Diese Form von Ja-Nein-Repräsentation im Vergleich zu einer anderen Präsentation, einer alternativen Präsentation, Das sind, sind ziemlich komplizierte Zusammenhänge, die ich Ihnen versucht habe, möglichst konzise sozusagen zu präsentieren in dem Negation, Wahrheit und Darstellung im Traktatus und auf die ich jetzt hier nur sozusagen schräg verweise. Und ich brauche es deswegen, weil was Wolfgang Tetel sagt, hier von, der ist also nicht vom Traktat inspiriert, sondern von einer philosophischen Bewusstseins-Erkenntnistheorie her. Er hat aber mit demselben Problem zu tun. Diese Struktur der Missrepräsentation kann offensichtlich durch eine einfache kausale Verknüpfung zwischen externen Situationstypen und Arten von neuronalen Aktivitätsmustern in Gehirnen theoretisch nicht eingefangen werden, denn Missrepräsentation ist auf dieser Ebene nicht abbildbar. Das ist sozusagen eine andere Ausdrucksweise dafür, dass man sagt, was wir mit strukturierten Bildern und seien die strukturerhaltend tun, wenn wir sie verwenden, um ein Spiel von Behauptungen und Gegenbehauptungen zu motivieren, das ist was Zusätzliches. Das ist nicht in dem Strukturbild drinnen. In dem, anders gesagt noch, in dem Moment, in dem ich ein Foto nehme und dieses Foto als das Argument dafür einsetze, dass eine Struktur, die in diesem Foto dargestellt ist, auch in der Wirklichkeit besteht, und ich mache daraus eine Behauptung, ist mein Behaupten etwas, was in dieser Struktur alleine nicht drinnen ist, und zwar deshalb, weil ich, um verstehen zu können, was Behaupten ist, was ich tue, wenn ich diese Struktur zum Anlass einer Behauptung mache, um verstehen zu können, was da passiert, muss ich mit berücksichtigen und zugestehen, dass meine Behauptung auch widerlegbar sein kann. Das heißt, dass ich mich irren kann, das heißt, dass mir jemand widersprechen kann und dass jemand sagen kann, dass jemand kommen kann und sagen kann, du hast da ein Bild und auf diesem Bild ist die Großmutter, aber diese Großmutter, die war dort gar nicht. Die Großmutter hast du hineingezeichnet. Ja? Oder die, das ist nicht die Großmutter, das ist nur ein Schattenbild. Oder das ist nicht die Großmutter, das ist die Großtante oder sowas ähnliches. Ja? In dem Moment, also solange ich das Foto direkt als eine Strukturabbildung nehme und es nicht zu einer Behauptung verwende, kann ich sagen, okay, da ist was passiert. Da ist irgendwas passiert zwischen verschiedenen physikalischen Systemen und es gibt die Art von Strukturabbildung und was da passiert ist, kann verschiedenes sein. Was da passiert ist alleine, eignet sich noch nicht zur Behauptung. Das ist ein Event. Das ist ein Event eben genauso wie das Quietschen sagen, das Zeichnen eines Reifenmusters am Asphalt. Ich kann das Zeichnen eines Reifenmusters am Asphalt kann ich aufnehmen als eine Struktursituation und kann sagen, okay, ich gehe aus von dieser Strukturgleichheit und ausgehend von dieser Strukturgleichheit sage ich jetzt, dass diese und diese Behauptung richtig ist. Also zum Beispiel, dass die Person mit so und so viel Stundenkilometer gefahren ist oder dass dort die Großtante, dass dort die Großmutter gesessen ist. Was ich damit tue, wenn ich das in die Diskussion einwerfe, ist aber sozusagen eine Interpretation des Strukturbildes, das ich hier habe, auf eine Wirklichkeit hin. Und solange es und sobald es eine Interpretation ist, ist es etwas, was umstritten sein kann, wo dagegen geredet werden kann. Und das, was hier mit zu berücksichtigen ist, damit wir verstehen können, wie solche Zeichensysteme interpretierbar überhaupt sind, ist der Bereich dessen, was ausgelassen wird, um es kurz zu sagen. Wollte ich Ihnen also ein wenig einen Verbindungspfad legen zwischen Negation, Darstellung, Abbildung im Traktat und den Diskussionen um 1:1 Zuordnung Aktivitätsmustern im Gehirn. Jetzt, damit wir auch im Stoff quasi weiterkommen, habe ich so einen Übergang vorgesehen zwischen dem Wittgensteinianischen Wahrheitsverständnis und dem, was dann weiter sich entwickelt hat, sowohl einerseits beim Wittgenstein, dann im Wiener Kreis und mit Aussicht auf Tarski. Sagen wir es zunächst einmal im Zusammenhang mit Wiener Kreis. Dieser Ansgar Beckermann-Artikel hat ja nicht nur Wittgenstein, sondern auch Neurath und Tarski zum Gegenstand. Was das habe ich nicht erwähnt, aber das können Sie auch selber sich anschauen. Er ist mir unter anderem deswegen sehr wert, der Artikel, weil er die Linie, die ich Ihnen dargestellt habe, nämlich dass Isomorphie nicht in die Wahrheitsdefinition vom Traktatus geht, weil er die sehr, sehr schön auch demonstriert. Und sein Hauptpunkt, einer seiner Hauptpunkte ist, dass die Abbildtheorie des Traktatus nicht von der Art der Abbildtheorie naiven, klassischen vielleicht Zuschnittes ist, wo man sich fragt, was sind denn eigentlich die Bestandteile, die da in der Abbildrelation zueinander stehen, sind, wenn man sagt, Korrespondenztheorie ist eine Theorie, die die Wahrheit von Sätzen dadurch erklärt, dass man sagt, ein Satz ist wahr, ein Gedanke ist wahr, ein Satz ist wahr, wenn die Welt, wenn er den Zuständen der Welt in etwa entspricht, wenn er Sachverhalte richtig wiedergibt, dann ergibt sich die Frage, wie kommt man an die Sachverhalte ran? Was sind das für Konstrukte, Sachverhalte? Wo findet man Sachverhalte? Wie viele Sachverhalte gibt es in diesem Raum zum Beispiel? Man kann die Personen kann man zählen, würde ich mal meinen, aber die Sachverhalte kann man schon kaum mehr zählen. Es sind unendlich viele. Gut, es könnte unendlich viele Sätze geben, aber einer der Schwierigkeiten mit den Sachverhalten, der auftritt, ist, kommt genau durch die Negation zustande. Nicht? Es gibt zahllose Sachverhalte, es gibt zahllose Sätze, die man formulieren kann über Umstände in diesem Raum, die eine Negation enthalten. Ja? Also ist zum Beispiel kein Elefant hier, ich sehe keinen. Was ist damit abgebildet, ja? Dass es hier keinen Elefanten gibt. Ja? Das ist ein Punkt, den der Tugendhat auch macht. Also das sind Schwierigkeiten, klassische Schwierigkeiten mit der Abbildtheorie. Das Argument von Ansgar Beckermann ist, dass man den Traktatus sinnvollerweise schon als eine semantische Wahrheitstheorie liest, nämlich als etwas, was dann der Tarski weiter ausgeführt hat, die ganze Terminologie, eine semantische Wahrheitstheorie kommt vom Tarski und bedeutet, wir haben auf diese Sachen schon Bezug genommen, bedeutet, dass wir, wenn wir uns beschäftigen mit Wahrheit eine Dimension von Sprachausdrücken im Auge haben, die etwas mit Bedeutung involviert ist. Nicht mit Wirklichkeit, das war eine Zeit die Auseinandersetzung, nicht? Die erkenntnistheoretische Frage, die in der Neurophysiologie eine Rolle spielt, die im Tractatus auch eine Rolle spielt, wo es um das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit geht, ist das eine. Das andere ist die Untersuchung, unter welchen Umständen bestimmte Bedeutungen transportiert werden, wie Bedeutungen voneinander abhängen. Um es Ihnen ganz krass einmal zu sagen, aus meinem Iran-Aufenthalt habe ich einen Artikel mitgebracht über Semantik von Fernsehspots im Iran vor und nach der Revolution. Da stellt sich heraus, im postrevolutionären Iran können Frauen nicht mehr abgebildet werden und dann hat man Schwierigkeiten für Kosmetika zu werben. Und was muss man jetzt tun? Man muss Tuben ins Fernsehen tun. Man tut sozusagen Tuben, in denen die Kosmetika drinnen sind, in den Werbespots. Und diese Tuben müssen aber so kodiert sein, dass möglichst viel von dem sichtbar wird, was eigentlich gesagt werden soll, dass das nämlich toll für die Haut und für die Frauen und so ist. Ne? Ein armer West-Betrachter versteht das nicht. Versteht das nicht, wie diese Tuben funktionieren. Das heißt, ich brauche eine Interpretation eines berufenen Iran-Semiotikers, um mir erklären zu können, warum zum Beispiel die trockene Erde, ja, die Wüstenerde, die hinter der Tube ist, warum das die Referenz auf aufgebrochene Haut ist, nicht? Entsprechend harte oder gesprungene Haut. Ja? Diese Art von ich bringe das ist jetzt nicht semantisch, sondern semiotisch, nicht? Aber das ist sozusagen ein Umgang mit interpretativen Zusammenhängen, mit interpretierbaren Systemen, der nichts Erkenntnistheoretisches hat, sondern der eine Hilfe ist, sich weiter orientieren zu können in Zeichensystemen. Und die tarskische Umgangsweise mit Sätzen und Wahrheit ist in einer Weise auch mal sowas, sie tritt so auf. Es geht darum, dass Sätze Bedeutung haben und die Bedeutung der Sätze ist, dass Sätze Qualitäten haben. Qualitäten haben, die nicht Qualitäten sind von Schrift sozusagen jetzt mit Tinte geschrieben, also keine physikalischen Qualitäten sind, sondern Qualitäten sind, die etwas mit dem Gehalt der Sätze zu tun haben. Und der Gehalt der Sätze, der besteht eben nicht in der physischen Implementierung der Tintenstriche, Druckerschwärze oder was es immer ist. Die Lehre davon, wie man mit dem umgeht, was Sätze mitteilen. Es gibt natürlich eine Überlagerung, ein hochgradiges gegenseitiges Interesse dieser semantischen Betrachtungsweise und der erkenntnistheoretischen Betrachtungsweise. Aber es fällt nicht zusammen. So viel wollte ich mal sagen. Und es ist aber wichtig, das beides im Auge zu haben, dass es diese Überlagerung gibt und dass das nicht dasselbe ist. Weil wenn Tarski dann Sachen sagt wie, durch die semantische Wahrheitsdefinition beanspruche ich das klassische Wahrheitsproblem auf eine korrekte Art und Weise zu behandeln, dann macht er genau das Folgende, dass er sagt, wir haben hier ein klassisches erkenntnistheoretisch-metaphysisches Wahrheitsproblem des Verhältnisses von Gedanken zur Wirklichkeit und wir haben auf der zweiten Seite eine sprachanalytisch-logische Instrumentierungsmöglichkeit, die Sätze anspricht und sich fragt, wie können Sätze bedeuten. Da sind wir zunächst einmal gänzlich unbeleckt von Erkenntnistheorie. Wir können aber das, was wir in der Semantik, in der formalen Semantik machen, können wir anbieten als eine Klärung des erkenntnistheoretischen Wahrheitsproblems. Und da sind wir also jetzt dann beim dritten Punkt, wo sich Formalität und Mathematik konfrontieren mit klassischer Philosophie. Bevor wir dorthin kommen, will ich aber noch ein, zwei Zwischenschritte machen. Der eine Zwischenschritt betrifft eben hier den Neurat, den zweiten in dem Beckermann-Artikel. Sie werden ja unschwer aus meiner Darstellung des Traktatus geschlossen haben, dass der Wahrheitsbegriff im Traktat auch den Weg aller anderen philosophischen Überlegungen geht, nämlich über Sprachausdrücke nachzudenken, was sie denn bedeuten könnten, ist nicht etwas, was im Traktat erlaubt ist. Ne? Im Traktat ist erlaubt die Abbildung der Wirklichkeit durch den Satz, die in wahren oder falschen Sätzen sich ausspricht, und dass ein Satz wahr ist, sieht man daran, dass die Umstände sich so verhalten, wie der Satz es ausspricht. Und das wiederum ist direkt verbunden damit, um verstehen zu können, was da passiert, muss man etwas und nur etwas anderes dazu verstehen. Man muss auch verstehen, was der Fall wäre, wenn der Satz falsch ist. Das sollte ich vielleicht nochmal sagen, das habe ich sozusagen elegant in Klammern gesagt. Wie das genau funktioniert, sage ich in diesem anderen Text, Negation, Wahrheit und Darstellung im Traktat, aber so viel sollte man zumindest aussprechen. Einen Satz verstehen, den Gedanken fassen zu können, den der Satz ausdrückt, heißt im Traktat, wissen, was der Fall ist, wenn das, was der Satz sagt, wahr ist. Und das heißt in eins damit, abzulehnen, wegzustellen, zu negieren, dass das Gegenteil der Fall ist, wobei der Satz als Struktur genau die Möglichkeit hat, auch das Gegenteil darzustellen. Der Satz kann darstellen, was der Fall ist, wenn er wahr ist, und was nicht der Fall ist, wenn er falsch ist. Aber das ist das Ende der Wahrheitstheorie im Traktat. Und darüber hinaus und insbesondere über das Verhältnis von Satz und Wirklichkeit ist nicht zu sprechen. Das ist einerseits sozusagen rigoros eindimensionales Verfahren, also das ist ja das, was ich Ihnen versucht habe zu sagen, ein Verfahren, das logisch motiviert ist und die Philosophie letztlich völlig rausdrängt aus dem Bild. Zweitens aber, und das ist die Besonderheit von Wittgenstein in dieser Lebensphase gewesen, das hat er immer irgendwo auch noch beibehalten, zusammen mit dieser rigorosen Eindimensionalität gibt es die Eröffnung von spektakulär mystisch klingenden Perspektiven. Nicht? Ich habe jetzt geklärt, was zu klären ist, und wenn man sich das anschaut, stellt sich heraus, dass man sieht, wie wenig damit getan ist, dass ich geklärt habe, was zu klären ist. Das heißt, alles Interessante kommt nachher. Das heißt, der Wittgenstein hat diese Position vertreten, auf der einen Seite den unidirektionalen Rigorismus, und auf der anderen Seite hat er ein großes Flair für Dostojewski, Kierkegaard, das weiß man ja, gehabt, für Märchen und anderes Ding, und wollte sich sozusagen mit Hilfe seiner logischen Analyse wollte er auch den Raum frei machen für das, was jenseits der logischen Analyse gilt. Das war nicht die Absicht der Wiener Kreis Kollegen und Kolleginnen, sondern im Wiener Kreis ist es dann schon relativ rasch sehr kontrovers zugegangen, und man hat begonnen, Wittgenstein auch rigoros zu kritisieren für seinen sozusagen metaphysischen Aspekt an dieser Stelle. Das, was sich zeigt, ist das Mystische, das, was uns ermöglicht, dass wir mit Sätzen über die Welt sprechen, ist nicht etwas, was wir selber besprechen können. Und Otto Neurath war einer der prominentesten Wittgenstein-Kritiker, der gesagt hat, also wir sollen uns da nicht einschüchtern lassen von diesem Rigorismus, von diesen Verboten. Wir sollen ein multidimensionaleres und entspannteres Verhältnis zu Sätzen haben. Und die Art, bei Neurath ist es eine andere Form von Wahrheitstheorie, die Kohärenztheorie. Sätze haben nichts, also die Erklärung von unseres Gebrauches von Wahrheit hängt nicht an dieser Art von Übereinstimmung, sei es Isomorphie oder Nicht-Isomorphie, sondern die Erklärung hängt an der richtigen internen Vernetzung von Sätzen untereinander. Das ist eigentlich, worum es unter Wahrheit geht. Es muss zusammenpassen und muss nicht einer Sache entsprechen. Das lesen Sie beim Beckermann am besten nach. Der Punkt, den ich hervorheben möchte, noch einmal im Zusammenhang mit unseren empirischen Ausflügen, ist, was der Wiener Kreis, insbesondere auch Carnap, ins Auge gefasst hat, als ein empiristisches Sinnkriterium für Wahrheit, wo man Sätze jetzt versteht, nicht als, wie im Traktat, sozusagen strukturerhaltende Abbildungen der Welt, sondern Sätze versteht als physikalische Gegebenheiten und Semantik empiristisch gesehen jetzt so aufbaut, dass man diesen physikalischen Gegebenheiten, seien es Lautgegebenheiten, Schriftgegebenheiten, dass man denen auf empirisch fundierter Basis eine Bedeutungszuordnung verpasst und das wäre natürlich etwas, was sehr gut passen würde in die Hirnphysiologie-Debatte. Es wird ja auch davon geredet, dass es Gesetze, dass es Sätze im Kopf gibt, nicht? Statt dass man Sätze auf einem Papier oder so wo hätte, könnte man sagen, es gibt the language of the mind und die Sprache des Gehirnes könnte in bestimmten neurologischen Konfigurationen bestehen und dass diese neurologischen Konfigurationen etwas bedeuten über die Welt, das könnte man aufbauen auf der Basis von Versuchen. Ich habe dazu sehr wenig, also sehr kurz muss ich zugeben, aber sehr kurz, aber ich denke doch ein bisschen instruktiv etwas geschrieben bei Science.orf.at. Wenn man sich nämlich vorstellt, in welcher komplizierten Art und Weise die verschiedenen Betrachtungsebenen von Akustik, Phonetik und Phonologie und Bedeutungslehre übereinander liegen. Also man hat ein Phänomen und das Phänomen ist etwas, was Sprache werden soll. Und dieses Phänomen kann man aber sehr unterschiedlichen Schichten unterwerfen, also sehr unterschiedliche geschichtete Betrachtungen. Man kann dieses Phänomen als akustische Events nehmen. Ich habe darüber eh schon mehrfach geredet. Ne? Und entsprechender Punkt war Tintenfass und Tintenfars. Ne? Also wenn man Tintenfass, Tintenfars sagt, dann wird man kaum eine Möglichkeit haben, auf der Ebene des Hinschauens oder Hinhörens auf die Schallfrequenzen herauszufinden, dass das was vollständig anderes ist. Ja? Weil es klingt fast ganz genauso. Ja? Man kann es mit Bank natürlich auch sagen. Ja? Da geht es noch leichter. Ja? Bank klingt ganz genauso gleich für das zum Sitzen und das zum Geld einzahlen. Und das heißt, auf dieser Ebene kommt man einfach alleine an die Bedeutung nicht ran. Da braucht man ein geschichtetes Modell. Und das hat wiederum Implikationen für die Hirnforschung in dem speziellen Ding. Okay, dann lasse ich es mal dabei und werde das nächste Mal noch die Vorlesung machen, einerseits dem Hinblick auf eine Stelle im Big TypeScript und zweitens den Tarski. Der steht schon drinnen, schauen Sie sich an, vorbereitenderweise können Sie da schon mal reintun und um 12 Uhr nächste Woche mache ich dann Prüfung.